Hallo zur dritten Folge von Verwaltung wirkt, dem Podcast aus der Praxis für die Praxis der Ausländer- und Einbürgerungsbehörden. Mein Name ist Stefanie Tonn und heute spreche ich mit Carsten Konzak. Er ist Fachbereichsleiter im Bürgerservice der Stadt Cottbus und das schon seit 21 Jahren. Und deswegen habe ich mich mit Carsten heute zum Thema Führungskräfte verabredet. Wir reden nämlich darüber, ob Führung der Schlüssel für eine starke und erfolgreiche Verwaltung ist und reden darüber, was Führung für ihn im Kern wirklich bedeutet. Wir werden auch mal drauf schauen, wie Führungskräfte in Cottbus ausgewählt werden. Und Carsten erzählt, wie er es schafft, sein Team zu motivieren, warum dabei Kommunikation und ein gutes Miteinander zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden aus seiner Sicht unverzichtbar sind. Und wie er das Zusammenspiel von Vertrauen und Kontrolle versteht. Denn sein Motto ist, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist notwendig. Freue dich also auf ein ehrliches Gespräch über Führung in der Verwaltung, über Verantwortung, Zusammenarbeit und die Frage, wie Führung ganz praktisch gelingt. Also los geht's und herzlich willkommen. Carsten, ich freue mich, dass du heute mein Podcast-Gast bist und wie immer stelle ich zum Anfang erstmal die Frage, wer bist du eigentlich, was machst du aktuell und vielleicht auch schon, weil es ja heute um Führung geht, was hat dich einst motiviert, eine Führungsrolle im Bürgerservice Cottbus zu übernehmen?
Ja, Steffi, hallo, vielen Dank für die Möglichkeit, heute mit dir im Podcast das Thema Führung zu besprechen. Mein Name ist Carsten Konzak. Ich bin Leiter des Fachbereichs Bürgerservice in Cottbus. Bürgeramt, vielleicht vom Begriff ja mehr geläufig. Mein Fachbereich sind die Ausländerbehörde, der Bereich Staatsangehörigkeitsbehörde, aber auch das Stadtbüro, der Bereich Wohngeld, Standesamt, Wahlen und die Zulassungs- und Fahrtenbehörde mit drin. Ich habe über 100 Mitarbeiter im Augenblick, also im großen Bereich. Habe diesen Job schon seit 21 Jahren, mache das auch sehr, sehr gerne. Und das hat mich bewogen, als Führungskraft tätig zu werden. Ich habe in meinem ganzen Leben schon immer von mir aus, hat sich einfach ergeben, Verantwortung übernommen und gerne übernommen. Und hat sich dann irgendwie, die Chance bestand dann irgendwann, als Führungskraft in dieser Dimension zu arbeiten. Ich habe mich beworben, wurde genommen und bin darüber froh, diesen Job auch damals bekommen zu haben. Und es macht mir auch Spaß, nach wie vor heute noch, nach 21 Jahren, diesen Job auszuüben.
Und welche Rolle spielen denn Ausländer- und Einbürgerungsbehörden ganz konkret in deinem Arbeitsalltag? Was hast du vielleicht dort auch speziell zum Thema Führung auch schon gelernt in den letzten 21 Jahren?
Also es spielt eine große Rolle, weil es ist ein großer Bereich. Wir haben außerdem vom Landkreis Spree-Neiße, der uns umschließt, auch vor 11 oder 12 Jahren die Aufgabe mit übernommen. Sind aktuell für 20.000 Ausländer zuständig in der Region Cottbus-Spree-Neiße und haben auch die entsprechenden Einbürgerungsanträge zu bearbeiten. Und aufgrund der Dimension der Entwicklung der Zuwanderung durch die Flüchtlingskrisen 2015, 2016, aber auch jetzt durch die ukrainische Überfall der Ukraine, gab es immer wieder große Krisensituationen, dass wir uns in kurzer Zeit anpassen mussten an neue Lagen und ebenso natürlich eine kleine Krise in Anführungsstrichen war gewesen, die Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes, wo sich einfach die Antragszahlen verdreifacht haben und somit sind die Bereiche Ausländerbehörde und Staatsangehörigkeitsbehörde die Bereiche mit der höchsten Dynamik und vor allem in den letzten 10 Jahren auch die größten Herausforderungen durch die genannten Entwicklungen zu bewältigen waren.
Ja, okay, dann da kommen wir sicherlich später auch noch mal ein bisschen detaillierter drauf zurück. Was ich ja weiß, und so haben wir uns ja auch kennengelernt, du bist ja neben deiner Rolle im Bürgerservice, schulst du ja auch Leute zu bestimmten Themen. Da hätte ich auch noch mal gerne, dass du ein bisschen ausführst, was du da nebenbei quasi noch machst, was du für Schulungen gibst, weil, soweit ich weiß, sind das ja auch Führungskräfteseminare unter anderem. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal kurz ausführen.
Ja, ich habe Berufsbildung unter anderem Betriebswirtschaftslehre studiert und habe damit sozusagen eine Affinität mehr zur Wirtschaft halt. Thema Prozessmanagement, Change Management. Wir haben bei uns in Cottbus auch unsere Prozesse im Bereich Einbauung und Ausländerbehörde angepasst. Gerade Einbauung war so ein Pilotprojekt gewesen. Und dieses Change Management, diese Entwicklung habe ich auch, biete ich auch in Seminaren an, zum Beispiel im kommunalen Bildungswerk. Darüber hinaus ist das Thema Sicherheit ein Thema im Bürgerservice. Wir haben natürlich den kompletten Querschnitt der Bevölkerung bei uns vor Ort. Das heißt, dass die Sicherheit der Mitarbeitenden auch ein klares Thema ist, dass wir hier passiv und aktiv dazu beitragen, dass die Mitarbeiter A, selbstwertmäßig und von ihrem Auftreten her geschult werden, aber auch B, durch Unterstützung von mir und anderen Kollegen oder Wachschutz auch gar nicht erst in Situationen geraten, die gefährlich werden. Und darüber hinaus natürlich, weil ich so lange Führungskraft bin, das auch sehr gerne mache, entwickle ich sowohl in meinem eigenen Bereich als auch als Dozent, biete ich Seminarunterstützung an, von Schulungen bis Coaching, genau um das Wissen weiterzugeben. Und ja, das macht einfach Spaß und danke für die Frage, Steffi.
Ja, also ich stelle die Frage auch nicht umsonst, weil als wir unser Vorgespräch hatten, hatten wir genau diese drei Themen. Und wir hatten überlegt, okay, welches von diesen drei Themen, Change Management, Sicherheit, Führungskraft, bietet sich eigentlich an für eine Folge hier. Und da haben wir über alle Themen gesprochen, war alles super, super, super spannend. Und letztendlich haben wir aber am meisten über das Thema Führungskräfte gesprochen. Und dein Fazit war auch, Steffi, lass uns über Führungskräfte sprechen, weil du sagtest, es ist der Schlüssel zum Erfolg, gerade in so sensiblen Ämtern wie der Ausländer- und Einbürgerungsbehörde. Führung ist quasi der Schlüssel zum Erfolg. Und wir haben uns dann darauf verständigt, dass wir zumindest diese Folge jetzt zum Thema Führungskräfte machen. Und vielleicht irgendwann im nächsten Jahr kommt nochmal eine andere Folge zum Thema Sicherheit und Change Management. Aber ich komme nochmal zurück. Führungskräfte sind der Schlüssel zum Erfolg. Ins Fassen. Erzähl uns doch mal, wie du zu diesem Schluss kommst und warum das deiner Meinung nach so ist.
Na, ich denke, es geht darum, eine Gruppe von Menschen ist zusammen. Und es geht darum, dass diese Gruppe von Menschen die Rahmenbedingungen bekommt, die optimal sind, damit die Gruppe sich gut entwickeln kann, die Arbeitsaufgaben, die sie betreffen, die sie erfüllt, hochmotiviert, engagiert zu erfüllen. Und damit man eine Gruppe von Menschen in eine Richtung bekommt, in Anführungsstrichen, diese Gruppe braucht Unterstützung, sagen wir Ziele, die man vorgibt. Die braucht Bann für die Entscheidungsbereiche und so weiter und so fort. Insofern ist es wie ein Trainer einer Mannschaft, einer Fußballmannschaft oder einer anderen Mannschaft. Man braucht den Plan, diese Rahmenbedingungen und die gibt eine Führungskraft vor. Im Bereich Ausländerbehörden und Staatsangehörigkeitsbehörden, aber eigentlich in jedem Team, in jeder, auch in der Wirtschaft, ist die Führungskraft der Schlüssel. Je besser eine Führungskraft von ihrer Menschlichkeit her, von ihrem Plan her, und für den ganzen Auftreten ist und die Verbindung zwischen Führungskraft und dem Team auch noch eine gute ist, umso erfolgreicher wird ein Team, eine Gruppe arbeiten. Erfolgreich im Sinne, die gestellten Aufgaben, Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen, Bearbeitung von anderen Kundenanliegen als Beispiel, gut zu managen, engagiert zu managen, wenig krank zu sein, wenn man eine gute Kultur noch in diesem Bereich hat und auch die Bereitschaft zu fördern, der Weiterentwicklung, sei es im Prozessbereich, sei es im Bereich Kundenbedienung, sei es in der eigenen Entwicklung. Das ist so eine Mischung zwischen Führungskraft und dem Team. Und da ist der Impulsgeber, die Impulsgeberin schon die Führungskraft oben. Also das ist meine persönliche Erfahrung und die möchte ich gerne auch jetzt hier mal äußern.
Du sagtest in unserem Vorgespräch auch, der Fisch fängt immer von oben an zu stinken. Genau, also man kennt ja dieses Sprichwort. Genau, erzähl doch mal, was du damit konkret verbindest in deinen Bereichen.
Also grundsätzlich sieht man es ja auch überall in verschiedenen Bereichen, wenn im Gruppen nicht gut funktionieren, wenn Krankenstände hoch sind, wenn Mitarbeiterfluktuation hoch ist, sind ja verschiedene Indikatoren dafür, dass es in einer Gruppe nicht stimmt, dass die Kultur nicht funktioniert. Und da ist meiner Erfahrung nach in meiner eigenen Karriere, in meinem Verantwortungsbereich, aber auch was ich natürlich links und rechts von mir sehe, in den letzten Jahren gesehen habe, immer entscheidend, wer steht vorne, welche Führungskraft. Man merkt das auch in Gesprächen mit den Leuten teilweise, wie sie auch über Mitarbeiter reden, warum sie diese Stelle haben. Also es gibt ja verschiedene Motivationen, als Führungskraft zu arbeiten. Und wenn die Motivation einer Person, einer Frau, eines Mannes ist, um selber gut dazustehen, dass man selber hell leuchtet und dass man sich besser fühlt, ist es meistens keine gute Basis für die Gruppe, weil ja die Gruppe keine Rolle spielt. Dieses gemeinschaftliche Zusammenwirken zwischen Gruppe und Führungskraft, Trainer als Beispiel, keine Rolle spielt. Daraus aber gelebt wird, wo diese Verbindung herrscht, untereinander herrscht und das Vertrauen auch entsprechend da ist, durch diese Verbindung kann man einfach wirklich längerfristig erfolgreicher arbeiten. Denn für den Erfolg braucht es auch eine gewisse Konstanz. Konstanz für den Mitarbeiterstamm, in dem Zusammenwirken der Leute, im Fachwissen, aber halt auch in den Rahmenbedingungen. Und die Führungskraft, Frau oder Mann, ist meiner Ansicht nach der entscheidende Faktor, dass die Bereiche gut laufen. Und da, wo der Fisch vom Kopf stinkt, um das kurz noch aufzunehmen, ist sozusagen die Führungskraft, hat sie nicht das Level, das Niveau, dass der Bereich gut läuft. Noch ein Satz zur Ergänzung. Wenn externe Berater gerufen werden, arbeite ich auch noch bei einer Firma mit, ist sehr oft der Grund, dass in den Bereichen das nicht läuft. Und wenn wir dann in die Gespräche gehen oder das analysieren im Team, stellen wir fest, schon nach den Gesprächen mit den entscheidenden Führungskräften, dass das der Schlüssel ist. Denn eine gute Führungskraft achtet ja auf die Entwicklung des Teams und reagiert, agiert im Wechsel auf Themen und entwickelt weiter. Eine nicht gute Führungskraft oder eine Führungskraft, der es nicht gut geht, wo die Kraft nachgelassen hat, was auch immer, macht das nicht mehr. Und damit können sich negative Prozesse weiterentwickeln über längere Zeiträume, die dann zu den genannten Problemen führen. Und dann bedarf es oft externer Hilfe und oft des Austausches einer Führungskraft, um diesen Bereich wieder mit neuem Leben zu erfüllen.
Kommen wir mal direkt auf deine Rolle der Führungskraft. Du hast vorhin gesagt, du bist jetzt so 21 Jahre als Führungskraft direkt auch tätig. Die Zuhörerinnen und Zuhörer denken sich, okay, der erzählt uns jetzt hier was von später dann auch noch, wie muss eine Führungskraft sein etc. Aber woher nimmt er sich dieses ganze Wissen und warum weiß er, dass genau das jetzt eben das ist, was wichtig ist?
Also es geht darum, um Erfahrung weiterzugeben im ersten Punkt. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich jetzt die super Führungskraft bin, die alles toll weiß. Ich entwickle mich jeden Tag weiter. Ich habe das dir erzählt im Vorgespräch. Wir haben vor 7 Tagen gesprochen. Heute, 7 Tage später, habe ich schon wieder neue Erkenntnisse gewonnen. Es ist ein ständiger Prozess, der stattfindet. Und vor allen Dingen, das ist noch viel wichtiger, es ist ja eine Wechselbeziehung. Also in jedem Gespräch, in jeder Situation, in jedem Coaching, in jedem Seminar lerne ich dazu. Es ist ein Austausch, der stattfindet. Also es geht darum, die Weitergabe von Erfahrung und auch von negativer Erfahrung. Ich bin natürlich heute ein anderer Mensch, habe ein anderes Mindset als vor 10 Jahren, als vor 20 Jahren und wahrscheinlich als auch vor 3 Wochen. Also das ist ja ein ständiger Prozess und diese Offenheit ist ein wichtiger Aspekt, glaube ich. Dieser Austausch mit dem Team, Austausch mit anderen Führungskräften ist ein wichtiger Punkt. Die Erfahrung spielt eine Rolle, wie gesagt, und ich würde meine Sache eher als Berater betrachten, dass ich halt Erfahrung weitergebe oder meine Meinung äußere. Und da ist auf gar keinen Fall der Aspekt dabei, dass ich alles richtig mache oder die Superführungskraft bin, sondern ich viel Erfahrung habe, viele gute Erfahrungen gesammelt habe, auch mein Bereich ganz gut läuft. Ich habe wenig bis gar keine Fluktuation in meinem Bereich. Also was ein klares Thema ist heutzutage in vielen Ämtern und Abteilungen oder Servicebereichen. Und es geht auch um Erfahrungsweitergabe. Und da lerne ich jeden Tag dazu. Aber es gibt Situationen im Krisenmanagement zum Beispiel. Durch die Erfahrungen im Jahr 2015, 2016 haben wir natürlich dann schon, als die Ukraine-Situation kam, die ja auch krass war, konnten wir auf die Erfahrungen aufbauen, auf wie wir vorgehen. Oder Corona. die Situation Corona, um das kurz mal reinzunehmen. Am Sonntag, 15. März, kam die Information, ab morgen ist Lockdown, alles ist zu. Es war klar, der Bürgerservice muss arbeiten. Wir müssen zum Beispiel Fahrzeuge abmelden von Fuhrunternehmen, die jetzt nicht fahren können. Wir müssen Autos zulassen für Ärzte, für andere dringend benötigte Tätigkeiten. Wir müssen Tote beurkunden, dass sie beerdigt werden können, etc. pp. Also haben wir uns nach der Beratung mit allen Führungskräften, mit dem Oberbürgermeister hingesetzt, haben besprochen, was ist wichtig an dem Montagmittag, haben drüber geschlafen, Dienstag nochmal nachgesteuert und haben Mittwoch gearbeitet wieder. Wir haben 2 Tage gebraucht, um uns im Lockdown anzupassen. Das muss ich mal überlegen. Und wo andere wochenlang zu waren, haben wir unsere durch Übergaberäumlichkeiten, die entsprechende Sicherheitsscheiben hatten aus anderen Gründen, haben wir sofort Lösungen gefunden, damit wir das Notwendige sofort in 2 Tagen liefern können. Und das ging nur aufgrund des Zusammenwirkens aller Führungskräfte in meinem Bereich, mit mir gemeinsam natürlich, Prioritätensetzung, klare Vorgabe und alle, dass alle den Bock haben, immer Bock haben bei uns, was ist die beste Lösung, die zu entwickeln halt. Und dieses in Krisen zu agieren, das bringt dann auch nochmal zusammen. Und diese Erfahrung, die wir halt sammeln, im Austausch, in diesem gemeinsamen Bewältigen von Problemen, in diesem Vertrauen untereinander, was wir auch haben, ist einfach so, so wichtig. Und wir lernen alle in so Situationen immer dazu. Also es geht darum, offen zu sein, zu lernen und um die Frage nochmal zu beantworten am Schluss, mir geht es darum, Erfahrungen weiterzugeben und im Dialog mit anderen Führungskräften, mit Seminarteilnehmern, mit gecoachten Personen einfach gemeinsam die beste Lösung zu finden, damit die gecoachte Person oder die Frage der anderen Führungskraft, dass sie was mitnehmen kann, gut beantwortet wird, was mitnehmen kann, was ihr dabei hilft, ein Problem zu lösen oder sich weiterzuentwickeln.
Und was ist aus deiner Sicht besonders wichtig als Führungskraft? Wie sollte eine Führungskraft agieren? Welche besonderen Merkmale sind wichtig?
Ich denke, dass eine gute Führungskraft das Talent mitbringt. Also Talent hat, grundsätzlich mit Menschen gerne arbeitet, dass das Talent dafür hat, die vielen Parameter einer Führungskraft abzubilden. Und es bedarf auch einer gewissen persönlichen Reife. Es gibt da verschiedenste Kriterien, die auch viele andere Leute in der Literatur als wichtig erachten für eine Führungskraft. Ich würde mal zum einen rausnehmen das Thema Klarheit, dass eine Führungskraft, wenn sie kommuniziert, klar kommuniziert. Also wenn sie was möchte, wenn es um was geht, alle anderen klar wissen, was ist es, was will die Führungskraft, was passiert. Die Klarheit gibt dem Team, der Gruppe Sicherheit, was die Führungskraft erwartet. Unklarheit macht unsicher, ganz einfach. Dann, ich könnte jetzt zu viel erzählen, aber dazu passend einfach auch, die gerne mit Menschen arbeiten. Wenn eine Führungskraft nicht gerne mit Menschen spricht, ist das total negativ, kontraproduktiv. Sie muss gerne mit Menschen sprechen, gerne kommunizieren, jetzt nicht schnattern wie eine Ente von früh bis Abend, aber eben von sich aus gerne kommunikativ sein. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, weil der regelmäßige Austausch mit dem Team, mit den Mitarbeitern einfach wichtig ist, Vertrauen schafft, Verbindung schafft, die wichtig ist, um erfolgreich diesen Bereich halt zu führen. Wobei es tatsächlich darum geht, dass man gemeinsam, dass dieser Bereich sich gemeinsam erfolgreich entwickelt. Und da haben die Mitarbeiter in dem Bereich auch eine wichtige Rolle natürlich. Ein weiteres Beispiel wäre die Vorbildwirkung. Jeden Tag, man muss als Führungskraft, also jeden Tag beweisen, bewusst, unbewusst, dass man die richtige Führungskraft ist. Mitarbeiter entscheiden jeden Tag neu tatsächlich, ob sie ihrer Führungskraft folgen. Also muss die Führungskraft im Umkehrschluss jeden Tag zeigen, dass sie moralisch, ethisch, in der Kommunikation, in der Fairheit, in der Fairness und so weiter, immer wieder diese Ansprüche, die einfach für eine Führungskraft gelten, erfüllt.
Das waren, glaube ich, 3, ne? Was kannst du aus deinen Seminaren mitnehmen? Was fällt dir auf, was vielleicht oft dann auch bei Führungskräften fehlt? und ihr dann in Gesprächen miteinander quasi auf nochmal Punkte kommt, die da in der Praxis nachzujustieren sind?
Also der Hauptpunkt ist die Sicherheit, die noch fehlt, und die Erfahrung, die noch fehlt, natürlich, wenn eine Führungskraft anfängt. Das sind die Hauptthemen. Wenn jemand talentiert ist und die Reife hat. Und es ist auch so, dass die tollen Leute, um es mal so auszudrücken, auch einen gewissen Respekt haben vor anderen, vor Aufgaben, die nehmen sie alle, aber haben Respekt davor und eine gewisse Demut im Prinzip. Die Leute, die das sozusagen wegwischen, kriege ich alles hin und so weiter, das ist ein Problem, denn jeder Mensch hat ja vor großen, vor neuen Aufgaben einen gewissen Respekt, eine entsprechende Demut, und die ist auch wichtig, auch bei einer Führungskraft.
Ich möchte da mal aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und vielleicht einfach da nochmal ein bisschen ergänzen, und vielleicht grätschst du mir dann da auch nochmal rein und sagst nochmal, ob ich da mit meinen Gedanken richtig oder falsch deiner Meinung nach liege. Was ich selber von einer Führungskraft erwarte als Mitarbeiterin, ist Vertrauen, Vorbild, Transparenz und Wertschätzung. Vielleicht auch noch eine gute Feedback-Kultur. Also, dass man auch wirklich über Fehler, die gemacht werden und wo gehobelt wird, fallen auch Späne. Über die kann man reden, die kann man besprechen. Da kann man aber konstruktiv eben auch als Führungskraft sagen, beim nächsten Mal gebe ich dir den Tipp, mach es doch so und so, statt halt nur draufzuhauen, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig aber auch eine Führungskraft zu sagen, das hat mir jetzt besonders gut gefallen. Also wenn das macht gerne nochmal weiter so. Das hast du wirklich gut gelöst, das habe ich gesehen. Das will ich dir einfach mal hier als Feedback geben. Ich glaube, das ist halt auch total wichtig, dass die Leute, die da wirklich jeden Tag eine Riesenleistung erbringen, auch gesehen werden, und dass so ein Chef das dann auch mal zeigt, dass da einfach auch die Dinge gut gemacht werden, und wenn sie eben nicht gut gemacht werden, dass man einfach konstruktive Lösungsvorschläge dann auch bringt. Ja, wie siehst du das?
Die von dir genannten Eigenschaften sind wichtig. Ein Mensch, eine Frau, ein Mann, die persönliche Reife haben und auch das Talent haben, machen das automatisch. Also zum Thema Kontrolle und Vertrauen. Also mein Spruch ist tatsächlich, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist notwendig, weil Führungskräfte auch die Verantwortung haben, Dinge zu kontrollieren. Also wenn man jetzt sozusagen gemeinsam mit Ziele verfolgt, die bespricht und Ziele macht, muss ja auch Management geguckt werden, sind die Ziele erreicht worden? Wo muss, wenn ja, toll, wenn nein, wo muss man nachsteuern? Wie geht's weiter? Dann geht es darum, wir arbeiten ja nicht im rechtsfreien Raum, wir arbeiten nach Gesetzen. Also es geht darum zu gucken, sind die Entscheidungen, die getroffen werden, rechtlich einwandfrei, und dazu kommt noch das Kassieren der Gebühren. Deswegen ist es bei uns so, dass wir stichprobenartige Proben machen, nicht alles kontrollieren. Die Mitarbeiter, geht auch gar nicht, und die Mitarbeiter haben auch Ermessensspielräume, aber es geht darum, grundsätzliche Rahmenbedingungen zu kontrollieren und auch vorzugeben. Und das ist auch Aufgabe einer Führungskraft, das zu tun. Und darum, also, und im Rahmen der Kontrollen gibt es auch die Feedbacks, also die Mischung aus Vorgaben, Kontrolle, Rückkupplung spielt immer eine Rolle. Und das Thema jetzt, was du sagtest, wie gesagt, sind normale Dinge, die bei einer Person, die Talent und Reife haben, automatisch kommen, automatisch da sind.
Klar, die Talent und Reife haben nur wahrscheinlich, weil ich kenne da keine Prozentzahl, aber wahrscheinlich werden nicht alle das Talent und die Reife haben, ne, auf Führungsebene so. Und da würde mich halt auch mal interessieren, du sagtest ja auch, es gibt bei euch, weiß nicht wie oft, kannst du auch gleich nochmal sagen, so eine Art Mitarbeiterbefragungen, und dann würde mich interessieren, Was bedeutet das konkret? Was wird da gefragt? Wie oft wird gefragt? Was kommt da raus? Und wie geht ihr dann auch mit diesen Ergebnissen dieser Mitarbeiterbefragungen um?
Also wir machen, also zum Fachbereich Bürgerservice gibt es die Mitarbeiterbefragungen seit, als die 13. gewesen, in 21 Jahren, so alle 2 bis 3 Jahre wird die durchgeführt. Muss der Personal doch natürlich zustimmen, immer wird er abgestimmt. Wir fragen dort die Mitarbeiter zu verschiedenen also Dingen, das, wie sie sich im Team wohlfühlen, wie die Prozesse im Bereich sind. Jetzt mal so mit Überschriften gearbeitet, wie das Zusammenwirken im Bereich ist, also so verschiedene Gruppen, aber auch das Thema Empfindung, Sicherheitsempfindung und so weiter fragen wir. Aber wesentlicher Punkt ist, dass die Mitarbeitenden ihre direkte Führungskraft bewerten. Also, wo im Fragen sind, ob die Führungskraft ihm klare Anweisungen gibt, ob sie Vorbild ist, ob sie lobt. Das wird also alles konkret gefragt. Wir haben so Fazitfragen. Grundsätzlich ist man mit allem zufrieden, ja, nein. Oder im Zensurenbereich, aber viele Fazitfragen. Und das ist einfach. Ich werde selber auch von meinen direkten unterstellten Kolleginnen und Kollegen bewertet. Und da gibt es tatsächlich eine interessante Frage, und zwar das Thema akzeptiert andere Meinungen. Meine Führungskraft akzeptiert andere Meinungen. Und bei mir, wie bei allen anderen Führungskräften im Prinzip, ist da das Ergebnis differenziert. Das ist aber wahrscheinlich ein Systemthema. Eine Führungskraft, wenn sie gut ist, hört sich Sachen an, trifft eine Entscheidung, die aber nicht immer das eins zu eins sein muss, was jetzt die andere Person vorgetragen hat als Idee. Jetzt kommt es darauf an, das zu erklären. Das war interessant gewesen in der aktuellen Befragung, dass da bei fast allen Führungskräften doch abweichende Benotungen sind. Also nicht, dass da keiner bereits gesagt hat, wow, immer akzeptiert die Meinung, sondern dass da sozusagen die Differenzierung sehr stark war. Wichtig ist aber, das ist auch, sagt auch die Literatur, ist auch mein eigenes Gefühl. Jetzt so also für mich jetzt mal die Befragung ist ein wichtiger Punkt. Wie fühlt sich mein direktes Team unter mir? Ich habe 10 Leute unter mir direkt, also Führungskräfte plus speziell Sachbearbeiter. Wie fühlen die sich mit meiner Arbeit? Wie empfinden die das, was wir gemeinsam machen, aus ihrer Perspektive auf mich? Also für mich ist mal ein Feedback, die Möglichkeit, mich zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Und ich habe nicht alles tolle Bewertungen. Das ist immer mal klar. Also bei den ersten Befragungen dachte ich so, ich mache mir so viel im Kopf und greife mir den Hintern auf. Aber das muss man auch annehmen. Das war damals, als ich noch jünger, am Anfang der Karriere war in dem Bereich. Mittlerweile ist ein wichtiges Feedback, aber es ist auch klar, man wird auch nie alles im grünen Bereich haben. Aber für alle Führungskräfte, für alle Service-Preisleiter, für alle Teamleiter, gibt es auf ihren Bereichen die Feedbacks. Ich mache auch die entsprechenden Gespräche mit allen Leitern alleine. Also ich gebe ihnen das Feedback, weil auch diese differenzierten Ergebnisse nur ich sehe. Die kann ich jetzt nicht ordentlich veröffentlichen. Das würde für die Führungskräfte nicht gut sein. Aber es geht darum, das Ergebnis mitzuteilen und im Bedarfsfall auch die Leute auch mit so klar zu besprechen, in welchen Bereichen die Führungskraft sich weiterentwickeln muss. Also es gibt ja da Seminarmöglichkeiten, Coaching-Möglichkeiten, weil die Mitarbeiter, die Gruppe, es ist halt mal ein Geschenk, wenn wir über 60% Beteiligung hatten, Mitarbeiter bei der Befragung. Normalerweise hat man ein Drittel Beteiligung bei Umfragen. Wir haben also viel mehr. Das ist mal ein Geschenk. Es ist ein Vertrauen der Mitarbeiter auch da. Und das Vertrauen auch da, dass die Mitarbeitermeinung auch zählt bei uns. Sie zählt bei mir auf jeden Fall, bei meinen anderen Führungskräften auch. Und das ist eine Chance für eine Selbstreflexion und für eine Weiterentwicklung. Das ist sozusagen die Mitarbeiterfragung.
Ja, aber ich sag mal so, wenn du sagst, man liest dann quasi auch daraus, in welchen Bereichen sich Führungskräfte weiterentwickeln müssen. So, du hast ja nun schon langjährige Erfahrung. Was ist denn da so Standard? Also was kommt denn da so grundsätzlich an Weiterentwicklungspotenzialen eben oft zum Vorschein? Du kannst ja auch mal zurückblicken auf die letzte Mitarbeiterbefragung, die ihr da habt. Und eine andere Frage auch noch, wenn ich höre, 2 bis 3 Jahre findet so eine Mitarbeiterbefragung statt. Ich frage mich halt, okay, ist das ausreichend alle 2, 3 Jahre? Weil in 2, 3 Jahren kann eine Führungskraft den Bereich der Weiterentwicklung natürlich lange verpassen. Und dann fährt sich da so 2, 3 Jahre irgendwie was ein. Und bis man dann eine Weiterentwicklung nach Auswertung dieser Mitarbeiterbefragung anstößt, vergeht dann vielleicht noch mal ein halbes Jahr, ja. Und dann ist ein Mitarbeiter quasi, der dann ein Feedback abgibt, dem wird dann dem der vielleicht auch schon viel, viel früher da Dinge bemerkt, die er mal loswerden will, gar nicht in der Lage ist, früher irgendwo zu platzieren, sondern wartet dann halt, wenn er Glück, also keine Ahnung, man hat ja noch andere Wege, Dinge zu kommunizieren, aber was ich halt sagen will, 2-3 Jahre eine Mitarbeiterbefragung, ich weiß nicht, also mein Gefühl ist eigentlich, auch wenn du wiederum sagst, 60% nehmen teil und ich dann auch wieder denken kann, ja, wenn die jetzt öfter kommt, dann hat keiner Bock, da jedes Mal dran teilzunehmen, kostet ja auch Zeit und dann sagen die wieder, oh, schon wieder Würne, ich habe keine Zeit dafür. Aber eigentlich würde ich sagen, einmal im Jahr eine Mitarbeiterbefragung, damit man wirklich, wirklich up-to-date ist, damit man wirklich, wenn man merkt, da hängt gerade irgendwas total schief, dass man da frühestmöglich auch reingehen kann. Und die Mitarbeiter sich halt dann eben auch regelmäßiger ernst genommen fühlen. So, jetzt habe ich schon wieder so viel ausgeführt, aber ich fasse nochmal zusammen. In welchen Bereichen siehst du da Weiterentwicklungspotenziale anhand dieser Mitarbeiterbefragungen und warum eigentlich nur alle 2-3 Jahre diese Mitarbeiterbefragung?
Also die Mitarbeiterbefragung, die wir machen, erfolgt anonym. Das ist der Unterschied zu allen anderen Dingen.
Okay.
Und das ist in einem normalen Gespräch wird sehr, die sowieso stattfinden. Ich habe jedes Jahr Mitarbeitergespräche mit meinen Führungskräften. Habe übrigens damals, als ich angefangen habe, 2004, in den ersten 3 Jahren mit allen Mitarbeitern zweimal gesprochen. Ich habe damals mit jedem Mitarbeiter gesprochen, der damals da war, was natürlich nicht mehr leistbar ist. Es ist ein Instrument, aber anonyme Befragung ist natürlich ein ganz anderer Aufwand. Die täglichen Gespräche sind sowieso da. Die Feedback-Gespräche, ob jetzt LOB-Gespräche ist bei uns, erste sortierte Bezahlung, aber ich habe jedes Jahr Mitarbeitergespräche, die dauern bei mir 1 bis 2 Stunden mit den Führungskräften, wo wir Dinge tun, anlassbezogen sowieso. Also die Mitarbeiterbefragung ist nur ein Instrument, ein weiteres Instrument. Und alleine schon, also 13, nicht, dass ich mich da jetzt hier mich feiern lassen möchte. Ich kenne keinen Bereich, der sowas überhaupt macht. Das ist der Unterschied. Also ich denke schon, dass das ist ein Instrument mehr, damit ich das Gesamtbild im Fachbereich sehe. Aber die täglichen Gespräche finden eh statt. Die Mitarbeiter können mich eh ansprechen. Aber ich muss ein bisschen gucken, es gibt unter mir Leiter, die Teams oder die Servicebereiche leiten. Es ist ja erstmal ihre Aufgabe, im direkten Kontakt zu sein. Aber es würde bei mir nie passieren, dass Sachen gegen Baum laufen über einen längeren Zeitraum. Ich merke das nicht. Aufgrund meiner Nähe auch zu den Mitarbeitern. Also da brauche ich keine Mitarbeiterbefragung, um festzustellen, dass was nicht funktioniert. Es ist aber diese anonyme Befragung gibt den Mitarbeitern noch mehr Sicherheit, auch Dinge zu sagen, zu schreiben in dem Fall, die sie im direkten Gespräch nicht machen würden. Und im Ernst, Steffi, wir würden auch, wenn wir im Gespräch mit einer Führungskraft über uns, die jetzt in vielen Sachen nicht toll ist, würden wir die komplett ehrlich spiegeln? Ich glaube nicht, denke ich. Aber ein wichtiger Stichwort nochmal. Egal, was man im Bereich macht, was ich mit meinem Team mache, mit meinen Leuten mache, ich bin davon abhängig, wer direkt über mir sitzt. Welche Führungskraft ist mein Chef? Weil diese Führungskraft ja wiederum die Aufgabe hat, mich zu führen, entsprechend mit mir umzugehen. Und das haben wir, erlebt man ja immer wieder aus Erzählungen, hört man das von vielen Kollegen, wenn jemand über einen reinkommt, der sozusagen nicht die guten Fähigkeiten mitbringt, kann derjenige sofort alles zerstören, was läuft. Denn dann muss nämlich die Führungskraft, die jetzt zum Beispiel ich jetzt und die Führungskraft über mir, das wegblocken, was von oben kommt, beziehungsweise das gut managen. Aber es werden oft dann Ressourcen aufgefressen oder Leute, die overloaden einen dann mit sinnlosen Aufträgen. Und da kann es passieren, dass durch die Führungskraft über einem, die jetzt nicht gut ist, das ganze Thema halt auch sich in den Bereich reinträgt und den Bereich verändert, in dem es gut ist. Deswegen ist der Vorteil in gut geführten Bereichen, dass auch Nachwuchsführungskräfte die Chance haben, in einem fairen, guten Umfeld sich zu entwickeln und zu wachsen. Das ist der Vorteil in einer guten Führungskultur in einem Bereich. Und die Kultur prägt auch die Führungskraft in dem Bereich, die prägt aber auch jede andere Führungskraft in diesem Bereich plus die Mitarbeiter. Und wie du schon sagtest, die Vorbildwirkung des Fisches oben, der dann duftet und nicht stinkt, im Prinzip kann dazu führen, dass eben diese Kultur von allen Leuten gemeinsam gelebt wird. Und das ist wichtig.
Genau, also ich, man kann hier schon wieder stundenlang über dieses Thema reden und ich muss jetzt wieder ein bisschen schauen, wie ich jetzt hier diese Kurve kriege. Ich hab noch so viele Fragen eigentlich zu diesem Thema. Aber was ich jetzt nochmal auch vielleicht so ein bisschen, um in den Abschluss zu kommen unseres Gesprächs, nochmal ganz konkret von dir wissen will, gab es denn mal einen konkreten Punkt, der dich getroffen hat, der bei dir so einen Aha-Effekt ausgelöst hat und der dann tatsächlich nochmal bei dir eine gewisse Haltung verändert hat? Also gab es mal einen Feedback, wo du gesagt hast, da hat er wirklich jetzt oder da haben meine Mitarbeitenden tatsächlich einen Punkt, da lohnt es sich jetzt nochmal an mir selbst zu arbeiten und dran zu gehen.
Immer wieder. Also nicht einständig, aber immer wieder.
Ja.
Wichtiger Punkt in der Entwicklung ist einfach für jeden Menschen auch, dass man sowas nicht persönlich nimmt. Also, dass man nicht jetzt eingeschnappt ist. Also, das ist das Problem mit Führungskräften, die eitel sind oder die jetzt irgendwie ein anderes Problem haben, dass die alles persönlich nehmen. Und es ist wichtig, dass man die Kritik einfach annimmt und darüber auch immer auch sacken lässt im Endeffekt. Nicht immer gibt es eine Chance, auch was zu verändern, weil es gibt ja nur verschiedene Sichtweisen auf ein Thema. Aber auf jeden Fall ist es gut, dass man durch Situationen gleich behandelt. Das Thema behandelt alle Mitarbeiter gleich. Wenn man dann sozusagen einen Teil hat der Leute, die einen einschätzen mit einer Zensur 1 bis 5, mit der 3, fragt man sich schon, na warum ist das so im Endeffekt? Und ist eben so ein Punkt, die Gleichbehandlung. Natürlich hat man Menschen, mit denen man mehr verbunden ist, die einfach vom Typ her, wo es sofort Bäm macht, sag ich mal. Aber trotzdem in der Sache muss eine Führungskraft auch alle gleich behandeln. Und darum, das war ein Punkt gewesen, nochmal das zu hinterfragen. Es ist einfach, es hilft einem dabei, sich zu reflektieren. Das ist wahrscheinlich die ehrlichste Einschätzung. Und ich kriege auch von meinen Mitarbeitern im Mitarbeitergespräch, frage ich auch meine Leute immer, was schätze ich ein, wird besprochen und dann kommt der Punkt, wie schätze ich deine Entwicklung ein, wo stehen wir gerade und dann aber auch bitte ich darum, bitte, wie siehst du unsere Zusammenarbeit und explizit die Frage, was kann ich verbessern in unserer Zusammenarbeit? Die Frage stelle ich also auch im Mitarbeitergespräch unter vier Augen. Da kommen auch Dinge, die wichtig sind, die für mich wichtig sind, wo ich auch Schwächen habe, die habe ich natürlich auch, aber noch klarer und man kann in einer anonymen Befragung einfach, da muss man keine Angst haben irgendwie. Man muss bei mir sowieso keine Angst haben in der Beziehung, aber da kommt es noch ein bisschen ehrlicher und noch ein bisschen, ja, geschützter rüber halt. Aber letztendlich, kein Mensch ist perfekt, muss man so sagen. Es ist nicht das Ziel, auch allen zu gefallen. Nämlich das Grundfehler einer von Führungskräften, dass sie einen gefallen wollen. Das ist der falsche Ansatzpunkt. Aber es hilft dabei, sein eigenes Handeln zu reflektieren. Und man sieht dann, wenn die Fazitfrage, die sind ja die entscheidenden Punkte auch bei uns mit, wenn die gut ist, ist es insgesamt okay. Und das in den differenzierten Fragen Unterschiede sind, ist es okay. Aber für mich aber auch ein wichtiger Aspekt, das aufzunehmen. Steffi, ich würde noch ein Thema gerne kurz anreißen wollen, was wir noch nicht besprochen haben und vielleicht, wenn die Leute Lust haben, können wir noch einen Teil 2 machen irgendwann mal. Das ist die Frage auch, Talente entdecken, Talente führen, ist das eine, das andere ist aber auch, welche Verfahren macht man, wenn Führungskräftestellen besetzt werden? Und wenn man Leute nicht kennt oder so, wir haben seit vielen Jahren selber entwickelt, eigene Verfahren mit Assessment Center, Charakter, mit mehrstufigen Verfahren, wo wir tatsächlich Situationen in Bereichen abbilden, sei es Dienstberatungen mit 4 Rollenspielern oder andere Situationen, die tatsächlich Führungskraftsituationen sind. In einem Gespräch, wo man Fragen stellt, was sind Ihre Stärken, was sind Ihre Schwächen? Wenn ich jemanden fragen würde, den wir beide kennen, was würde er über sagen, was schätzt er an Ihnen? So Sachen, auf die man sich vorbereiten kann. Aber Interaktion mit Situationen, den Führungskräften, den Kandidaten zeigen, was erwartet sie? Und wir sehen, hat die Führungskraft das Potenzial, die wir jetzt noch nicht so gut kennen? Und der Bewerber sieht, bin ich für diese Aufgabe geeignet? Das ist ganz wichtig. Deswegen ist es ein entscheidender Aspekt doch, wenn Führungskräfte schnell besetzt werden, dass man nicht sagt, ach Mensch, der Kevin, ist ein guter Typ, der ist guter Sachbearbeiter, der wird es werden, wir machen hier ein Verfahren, sondern dass man ein offenes Verfahren führt und wirklich die persönlichen Parameter, die wichtig sind, die man einfach haben muss, im Verfahren abruft.
Kannst du mir mal erklären, was so für Fälle ihr da spielt in so einem Assessment Center? Ein, zwei Beispiele mal nennen?
Ja. Beispiel Teamleitung Staatsangehörigkeitsbehörde, da sind wir ja gerade auch.
Ja.
Fünf Bewerber. Da haben wir sozusagen die fünf Bewerber in der ersten Runde antreten lassen in einer gemeinsamen Aufgabe. Und zwar ging es, damals war es schon absehbar gewesen, es kommt ein neues Gesetz. Das war die Aufgabe gewesen. Bitte erarbeiten Sie in der Gruppe Schwerpunkte, die das neue Einbürgerungsrecht beinhalten im Prinzip und strategische Ideen, wie wir diese neuen Herausforderungen umsetzen. Und dann am Schluss, bitte schreiben Sie die wichtigen Erkenntnisse an das im Raum befindliche Whiteboard. Das ist mal so grob gesagt, nicht ganz identisch. Und was haben wir gesehen? Man sieht in der Zeit so Viertelstunde, 20 Minuten, man sieht zum einen fünf Mann, die sich teilweise gar nicht kennen. Wie im Prinzip kommunizieren die miteinander? Lässt man sich auswählen? Welche Ideen hat man? Man sieht aber noch viel besser, in der Gruppe am Schluss übernimmt die Beste die Führung. Wenn man eine Gruppe mit Menschen zusammenschmeißt, mit einer Aufgabe, kenne ich aus Seminaren und aus eigener Erfahrung, am Schluss übernimmt die stärkste Person die Rolle der Führung, weil sie von sich aus merkt, es muss strukturiert werden, was hier passiert. Das haben wir gemacht und das war so klar gewesen in der Runde, dass nur nach der ersten Runde von fünf Mann zwei Mann weiterkam, auch weil der Rest leider gar nicht uns überzeugt hat in der Interaktion, in der Kommunikation. Man sieht eben in dieser Gruppensituation ganz viele Dinge. Zweite Runde war, das weiß ich gar nicht mehr so genau, was es war, aber dritte Runde war es wird das Entscheidender, weil es eine Grenze war. Nur noch eine Bewerberin am Start. Dritte Runde mit zwei Rollenspielerinnen von mir. Ich habe tolle Mitarbeiter, die es auch gerne machen. Und zwar ging es darum, eine Mitarbeiterin hat ein Alkoholproblem, sehr schwierig, ein Suchtproblem. Hat sie mit ihrer Kollegin und Freundin ausgetauscht. Schwere Situation, aber beide haben beschlossen, mit der Führungskraft das Gespräch zu suchen. Kommt zur Führungskraft zum Gespräch. Also die Aufgabe war jetzt mal gewesen für die Bewerberin. Zwei Kollegen suchen mit ihnen dringend ein Gespräch. Punkt aus. Das ist die Aufgabe gewesen. Die andere Sache war für die Rollenspieler die Aufgabe, sich vorzubereiten. Eine Kollegin hat ein Suchtproblem. Man hat gesprochen, geht zur Führungskraft hin. Man fängt an, das Thema so anzusprechen und dann will aber die Kollegin, die sozusagen das Problem hat, doch nicht drüber sprechen, weiß ja, was in der Situation immer oft der Fall ist, weil es ihr damit nicht gut geht, weil es ja peinlich ist. Und dann passiert uns was in diesem Verfahren, tatsächlich passiert, dass eine Rollenspieler plötzlich getriggert wurde, dass sie eine persönliche Erfahrung plötzlich in das Rollenspiel reinkam. Es wurde plötzlich super emotional für alle Beteiligten, wir mussten das auch abbrechen, aber bis dahin hat die Bewerberin, die auch Führungskraft dann, die es auch geworden ist, das total empathisch, einfühlsam gemacht, um die Situation zu lösen im Prinzip. Deswegen, man sieht, dass, also das war jetzt nicht geplant, dieses Triggern, das haben wir nicht geplant gehabt, aber es hat trotzdem die Bewerberin toll gemacht. Das sind Dinge, die passieren können als Führungskraft. Und es ist so komplex, man sieht da nicht eine Antwort, man sieht sozusagen das komplexe Verhalten einer Führungskraft, wie sie sich einstellt auf Situationen und wie sie agiert. Und damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Noch ein zweites Beispiel für eine Gruppenaktion, einen Bewerber im anderen Bereich. Da haben wir die Dienstberatungsrunde abgebildet mit vier Rollenspielern von uns, mit speziellen Typen. Zu spät kommt, ins Wort fallen, so rumlabernd so und wollten sehen, wie der Bewerber, in dem Fall ein Mann, damit umgehen kann. Also wir stellen die Situation im Bereich dar, mit Personen teilweise, wo Rollen übernommen werden, total lustig teilweise auch, was gut ist. Das sieht man am allerbesten, sieht man dann dort in dem Verfahren, wie ist die Person, wie sind die Bewerber in der Lage, diese Aufgaben zu erfüllen.
Und ihr habt dann mit diesem Assessment Center und der Auswahl der dadurch getroffenen Führungskräfte auch gute Erfahrungen gemacht, sagst du? Das heißt,
wir haben fast ausschließlich gut besetzt. Es gibt auch ein Beispiel, wo wir dann nachsteuern mussten oder auch das Entwicklungsprozess mit nachsteuern wollen. Aber wir haben zum einen fördert, dass Leute auf die Stellen gekommen sind, die dafür nicht geeignet sind. Wir haben also Verfahren auch dann sozusagen in Verfahren nicht besetzt, sondern erneut ausgeschrieben, tatsächlich. Aber wir haben mit diesen Verfahren einfach die Bewerberin, der Bewerber, der kommt, weiß, was passiert, worauf er sich einlässt. Und wir haben ein Gefühl dafür, dass die Person, die wir am Schluss dann auswählen, als Nummer eins, diese Fähigkeiten hat, als Führungskraft in Anführungsstrichen erfolgreich zu arbeiten.
Also ich schlag da nochmal einen Bogen, ganz kurz nochmal, und zwar die Realität ist ja die, dass die Mitarbeiterinnen in Ausländer- und Einbürgerungsbehörden wie am Fließband, sage ich jetzt mal, wirklich arbeiten müssen und dass die, je nachdem, in welchen Bereichen sie auch eingesetzt sind, mit hochkomplexen Rechtsmaterie zu tun haben und auch immer wieder auf Einzelschicksale treffen, einen großen Druck ausgesetzt. Das ist halt auch eine Realität. Ne? So, ich weiß nicht, wie man sowas auch in so einem Assessment Center abgebildet bekommt, aber da gilt es ja quasi als Führungskraft auch die Mitarbeitenden zu motivieren und quasi auch an der Stelle Rückhalt zu geben und zu unterstützen. Wie machst du das praktisch in deiner Arbeit? Wie unterstützt du deine Leute? Wie hältst du die Leute zusammen und wie motivierst du sie? Und genau.
Das würde ich auch beziehen auf meine direkt unterstellten Mitarbeiter, aber halt auch auf den ganzen Bürgerservice, auf die Mitarbeiter. Ja. Also es geht darum, dass ich mich täglich auch blicken, in den meisten Bereichen auch blicken lasse. Die Ausländerbehörde ist bei mir genau zu meinem Büro, grenzt es genau an, die Ausländerbehörde, sehe ich jeden Tag, die Kollegen in dem Bereich. Andere Bereiche leider nicht immer so oft. Aber wenn ich mitbekomme, dass wir am offenen Sprechtag zum Beispiel Kunden anlegen, also andran kam, bin ich auch vor Ort, teilweise bin ich auch unten in dem Bereich drin, im Wartebereich drin, wo die Gespräche stattfinden. Ich mache auch teilweise selber mit bei den Dingen, also dass man die auch, also dass ich die Verbindung nicht verliere. Es geht darum, wenn ich sichtbar bin in den Bereichen, egal am Sprechtag, bin ich auch angesprochen von den Leuten. Definitiv. Insofern ist ja die Kommunikation sowieso schon da, was wichtig ist. Und ich motiviere halt meine Mitarbeiter durch die eigene Vorbildwirkung. Aber sie wissen auch, wenn zum Beispiel jetzt eine Situation ist, die gefährlich ist, ist eine Alarmierung, die stattfindet. Ich bin vor Ort für die Gespräche und kläre das Thema auch endgültig ab, egal wie das zu klären ist. Die Mitarbeiter wissen, wenn Beschwerden kommen, wenn wir angegriffen werden, verbal angegriffen werden durch Beschwerdeführer, dass ich das schon natürlich nicht eins zu eins so weiterreiche, weil es nicht immer auch fair ist, was da steht. Logischerweise, wenn wir über Dinge reden, ich immer im fairen Austausch bin, aber wenn Verbesserungsbedarf besteht, das auch so macht. Aber die eigene Vorbildwirkung und die Präsenz sind wichtig. Und das Thema Bedanken und Loben, ich schicke nicht jede Woche eine E-Mail, das schaffe ich einfach nicht. Das machen teilweise die Führungskräfte in den Bereichen, aber vor Feiertagen, längeren Zeiten, Weihnachten, Neujahr, Jahresende, Jahresanfang, gibt es immer von mir eine E-Mail. Dann ist wichtig, was wir machen, jetzt wieder im November geplant, Mitarbeiter, eine Dienstplanung mit dem ganzen Fachbereich, wo ich wirklich dann alle Mitarbeiter auch sehe, auch dort mal insgesamt noch mit allen, also auch Dinge vorstellen kann, für alle eins zu eins. Also Präsenz, Kommunikation, und der Rest ergibt sich quasi automatisch dann.
Was kannst du dann jetzt Führungskräfte, die hier heute vielleicht zuhören, noch mit auf den Weg geben? Was und was gibst du vielleicht auch nochmal den Mitarbeitenden auf den Weg? Wie können die gegebenenfalls auch nochmal in gewissen Situationen vielleicht auf ihre Führungskräfte zugehen und wann sollten sie es vielleicht auch tun? Also ich würde jetzt fast sagen, mein Abschluss wäre nochmal so den Zuhörerinnen und Zuhörern was mitzugeben auf dem Weg. Sowohl Führungskräften als auch Mitarbeitenden in Ausländer, vor allem in Ausländer- und Einbürgerungsbehörden.
Also erstmal, dass es Mannschaftssport ist, dass man nur gemeinsam erfolgreich sein kann. Also die Führungskraft mit den Mitarbeitern kann nur gemeinsam es hinbekommen, könntest du gemeinsam hinbekommen. in dem Bereich eine gute Arbeit zu leisten und gemeinsam die Herausforderungen zu stemmen. Also die Kommunikation untereinander. Wenn die Führungskraft jetzt nicht jemand Problematisches ist, würde ich immer als Mitarbeiter das Gespräch suchen mit der Führungskraft, um auch ein Feedback zu geben und dabei zu auch die Führungskraft unterstützen, dass dieser Bereich sich gut entwickelt. Man merkt dann relativ schnell, also man würde nicht gleich sagen, also man sollte ja vorsichtig ins Gespräch reingehen manchmal, auch man merkt dann relativ schnell, ist die Führungskraft bereit zuzuhören? Wenn da jemand ist, der das gar nicht will, kann man es natürlich vergessen. Ist dann schwierig. Aber immer Gespräch suchen, die Chance geben. Und Führungskräften, allen Führungskräften, die jetzt die entsprechenden Fähigkeiten haben, was ich wünsche einfach auch allen, gebe ich den Rat, auf das Bauchgefühl zu hören. Das Bauchgefühl ist der entscheidende Ratgeber bei vielen Dingen. Und unser Körper gibt uns in vielen Situationen ein Gefühl. Und oft, bevor wir Dinge sehen, haben wir ein Gefühl für Situationen, hier stimmt was nicht, einem Kollegen geht es nicht gut, zum Beispiel das Thema Mobbing, was ich erst hatte. Also sich auf das Gefühl zu hören, auf das eine Gefühl zu hören, sich seiner Stärke zu besinnen, aber auch zu wissen, dass es Grenzen gibt. Und wenn Krisensituationen kommen, wie eine Zuwanderungswelle durch den Krieg in Syrien, Ukraine-Krieg, oder Ausfall von vielen Mitarbeitern, eine Situation, die man nicht handeln kann, ist dann der Schritt, der richtige Schritt, dass man in ein Krisenmanagement wechselt, eine Unterstützung auch holt, im Managementbereich, um diese Lösungssituation zu lösen. Denn es ist klar, es gibt für jede Führungskraft Grenzen. Das ist normal, dass man dann in diese Grenzen, es wäre gut, die Grenzen zu erkennen und dann sich in dieser Situation Unterstützung zu holen. Aber Bauchgefühl, eigenes Gefühl, Austausch mit Gleichgesinnten sind wichtige Ratschläge für die guten Führungskräfte, um ihre eigene Entwicklung, für ihre eigene Entwicklung und für zum Gewinn der Sicherheit, die wichtig ist.
Ja, vielen Dank für diese Worte nochmal zum Ende. Und letztendlich, ja, lässt sich für mich auch wirklich feststellen, mit einer guten Führungskraft steht und fällt auch die gute Arbeit in den Behörden. Eine gute Führungskraft kann motivieren, kann Rückhalt geben, kann auch für Qualität der Arbeit in den Behörden sorgen und kann natürlich auch dafür sorgen, dass Strukturen so aufgestellt sind, dass die Arbeit einfach angenehm ist, trotz aller Herausforderungen. Und für alle, die zuhören und nicht in einer Führungskräfterolle sind, hoffe ich nur, dass ihr eine entsprechend gute Führungskraft habt. Und wenn dem nicht so ist, dann vielleicht traut euch an der Stelle auch nochmal ins Gespräch zu gehen mit der Führungskraft, vielleicht auch gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen. Oder aber, Carsten, berichtige mich, vielleicht bist du ja auch ein Ansprechpartner oder vielleicht kannst du auch dem einen oder anderen dann mal einen Rat geben in einer schwierigen Situation. Vielleicht kann ich dann auch mal deinen Kontakt weitergeben.
Sehr gerne.
Ja, super. Ja, dann danke ich dir an der Stelle dafür, aber auch dafür, dass du heute bei diesem Gespräch dabei warst und wir einfach mal über dieses Thema Führung sprechen konnten. Und ja, vielleicht gibt es noch mal weitere Folgen zum Thema Change Management, auch zum Thema Schutz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Behörden. Oder vielleicht gibt es auch irgendwann noch mal einen Teil 2 Führung. Carsten, ich danke dir ganz herzlich und wir sprechen uns sicherlich und sehen und hören uns nochmal.
Vielen Dank für die Einladung, Steffi, und fürs Gespräch. Alles Gute für dich. Bis bald.
Danke, bis bald. Und das war die 3. Folge von Verwaltung wirkt, diesmal zu einem ganz speziellen Thema, Führungskräfte. Wir haben uns entschieden, dieses Thema hier einmal an dieser Stelle zu platzieren, weil wir denken, Führungskraft, das macht eine Menge aus für die Verwaltung, für die Mitarbeitenden, für eine gut funktionierende Behörde. Wir konnten das erst einmal nur anreißen und wenn ihr ja Lust habt, dazu noch mehr zu hören, noch weitere Impulse mitzunehmen, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir auch ansonsten gern über meinen Instagram-Kanal Stefanie Tonn Verwaltung wirkt. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer Alles, alles Gute, haltet die Ohren steif, seid vielleicht wieder in weiteren Folgen dabei mit neuen Gästen, mit tollen Themen und ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Sage bis bald und lasst es euch gut gehen.